Ich gehe einfach davon aus, dass die Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategien fahren, vom Markt verschwinden werden, einfach weil sie in ihrer Existenz keine Zukunft mehr haben werden. Wir gucken halt, was ist unternehmensindividuell der Ansatzpunkt und auch der Ausgangspunkt, von dem aus ein Unternehmen anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen. Also ich denke mal, gerade die fossilen Branchen, all die Branchen, die von fossilen Energieträgern abhängen und die manchmal einzelne Projekte fahren, mit denen sie sich nachhaltiger darstellen wollen, als sie eigentlich sind, aber das den Kern ihres Geschäftsmodells nicht in Frage stellen. Da empöre ich mich.
Der CO2-Removal-Podcast von Trio. Heute mit mir, eurem Host Chris. Und in dieser Folge geht es darum, wie man eine Nachhaltigkeitsstrategie im Unternehmen gut organisieren kann und welche Maßnahmen dabei sinnvoll sein können. Eine, die weiß, wie das geht, die ist heute bei mir zu Gast, nämlich Yvonne Zwick. Yvonne ist Vorsitzende des Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management, kurz BAUM e.V. genannt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Yvonne Zwick, ich bin Vorsitzende von BAUM e.V., dem ältesten und größten Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland. Und da mache ich klassisch Verbandsmanagement, politische Vertretungsarbeit und auch fachliche Arbeit rund um nachhaltiges Wirtschaften.
Mhm. Eine Frage, die wir allen Gästen und Gästinnen immer stellen. Glaubst du, dass wir den Klimawandel noch stoppen können?
Ja.
Das kommt klar, aus, wie aus der Pistole geschossen. Was macht dich da so sicher?
Also ich muss sagen, es gab Jahre, da habe ich gedacht, nein. Und ich war tatsächlich mal selber ein bisschen unausgeschlafen auf einer eigenen Veranstaltung der Jahrestagung. Ich glaube, es war vorletztes Jahr in Gütersloh, genau. Und da hat der Jakob Kunzelmann von der Bertelsmann Stiftung genau diese Frage gestellt. Und ich habe so im Geheimen, ehrlich gesagt, Nein angeklickt. Und neben mir saß aber ein Baumitglied, das war der Heinz-Gerd Peters von der Telekom. Und der hat sich echauffiert über die Umfrageergebnisse und hat gesagt, doch, selbstverständlich, man muss sich mal vor Augen führen, vor 10 Jahren hat niemand ein Smartphone gehabt und jetzt machen wir alles. Warum sollte das nicht möglich sein? Und da habe ich gedacht, der Typ ist ja etwas älter als ich. Und diese Generation neigt üblicherweise eher dazu, zynisch zu werden und zu sagen, hat alles keinen Wert, wir strampeln uns hier seit Jahrzehnten ab, uns tut sich nichts. Und der war so dermaßen das Gegenteil davon, dass ich gedacht habe, es wäre vermessen, als Vorsitzender des Verbandes, in dem sein Unternehmen Mitglied ist, weniger, ich nenne es possibilistisch zu sein, als er. Also man muss ja keinen Zweckoptimismus pflegen, dass es von alleine kommt. Aber ich glaube, wenn wir uns anstrengen und wenn wir jetzt die richtigen Dinge tun, investieren in die richtigen Verknüpfungen, dann schaffen wir es.
Klingt plausibel, schön, aber wie du sagst, macht natürlich auch Sinn, dass du da so hinten dran bist. Was ist denn deine persönliche Motivation beim Thema Klimaschutz oder jetzt auch gerade beim BAUM e.V., wo ihr Unternehmen begleitet, nachhaltiger zu werden oder Nachhaltigkeitsstrategien zu etablieren?
Also die persönliche Motivation ist tatsächlich in heiterer Gelassenheit das Mögliche zu tun. Das klingt jetzt ein bisschen pastoral, ist es auch. Ich bin ja von Haus aus Theologin und ich glaube, darum geht's eigentlich auch, ne? Also die einen sprechen von Potenzialentfaltung auf einer individuellen Ebene. Das kann man natürlich immer auch auf die Organisationen münzen. Und das, woran Nachhaltigkeit oder auch mehr Klimaschutz in der Regel scheitert, das sind ja dann auch wieder die Menschen. Deswegen glaube ich, müssen wir von der Haltung her dahin kommen, dass wir eben maximal motivierend unterwegs sind. Und das ist das, was mich auch bei BAUM motiviert, weil das einfach ein Verband ist, der sehr stark an der Betriebspraxis andockt. Das heißt, unser Aktivitätsfeld sind insbesondere Unternehmen, Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder. Und in die Zirkel zu gehen und zu erklären, warum macht eigentlich Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltmanagement, Klimaschutz, warum macht es Sinn? Und zwar aus der unternehmerischen Logik heraus. Und das ist mein tägliches Geschäft. Und es macht einfach sehr viel Spaß, weil ich dann eben genau wieder mit den Menschen in Dialog trete. Das sind manchmal hochgradig skeptische. Aber ich versuche einfach zu ergründen, worin liegen die Widerstände und Blockaden und rauszufinden, wie können wir sie lösen. Und das macht schon Spaß, wenn es klappt.
Das glaube ich. Ihr habt ja auch schon sehr viele Erfolge zu feiern, wenn man auch auf eurer Homepage mal nachschaut, was ihr schon alles gemacht habt. Du hast es gerade angesprochen. Viele sind skeptisch. Aber warum macht denn Nachhaltigkeit in Unternehmen Sinn? Also das ist ja auch deine persönliche Motivation, wie du es gerade genannt hast. Warum sollte ich als Unternehmen, wenn ich es noch nicht mache, jetzt auf jeden Fall im Nachhaltigkeitsbereich vielleicht auch mit euch oder ohne euch, aber einfach aktiv werden?
Na, wir sprechen ja von den planetaren Belastungsgrenzen und da sind ja die Signale nicht sehr positiv, wenn wir von einem Herrn Rockström hören, dass 21 von 22 globalen ökologischen Kipppunkten bereits erreicht und überschritten sind. Das ist extrem ungünstig. Und es gibt aber leider immer noch eine Öffentlichkeit, die davon ausgeht, dass es diese planetaren Belastungsgrenzen nicht gibt und dass es okay ist, Dinge zu externalisieren. Und ein ziemlich schlauer Mann hat mal gesagt, in einem limitierten System kann man nichts externalisieren. Und das ist nun mal unser Planet Erde. Und deswegen, ich gehe einfach davon aus, dass die Unternehmen, die keine Nachhaltigkeitsstrategien fahren, die keine klimakompatiblen Geschäftsmodelle haben, dass die vom Markt verschwinden werden, einfach weil sie in ihrer Existenz keine Zukunft mehr haben werden. Wer ökologische und soziale Aspekte außen vor lässt, der wird auch im wirtschaftlichen Bereich einfach die License to Operate entzogen bekommen. Und die Geschäftsgrundlage zu zerstören, ist einfach in sich wenig sinnvoll. Und ich glaube, das jetzt nochmal zu erklären, dass auch Einzelmaßnahmen nicht helfen, sondern der insgesamt strategische Ansatz der ist, der jetzt erforderlich ist. Und ist nicht qua Regulierung erforderlich, sondern eben aus dem Eigeninteresse des Unternehmens heraus. Das ist die Erklärarbeit, die wir leisten und aus der heraus sich auch wirtschaftliche Stärke dann und Wiederbelebung auch von Geschäftsmodellen eigentlich erwirken lässt. Ne? Und das ist ein logischer Schritt an dieser Schwelle, an der wir jetzt momentan stehen, wo wir auch von relativ bedrohlichen ökologischen Kipppunkten sprechen, die ja menschliche Existenz schlicht unmöglich macht im langen Lauf.
Kannst du uns da mal reinnehmen, Yvonne, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und auf euch zukomme zum Beispiel und ein sehr gut laufendes Geschäftsmodell vielleicht die letzten 50 oder 80 Jahre hatte oder habe, was ja viele Hidden Champions auch hier zum Beispiel in Baden-Württemberg ausmacht, aber vielleicht Nachhaltigkeit wirklich jetzt noch kein Fokus war. Also wie kann man da vorgehen, dass man sagt, ich gehe jetzt in die Nachhaltigkeit rein, ohne meine Cash-Cow, nenne ich es jetzt mal, zu vernachlässigen?
Indem ich einen Transformationsplan entwickle und erstmal in Kontakt trete, zum Beispiel auch mit einem Informationsnetzwerk wie Baum e.V., um in Berührung zu kommen mit dem Thema und mich zu konfrontieren sozusagen, Impulse aufzunehmen und dann auch zu schauen, wie kann ich denn graduell umbauen. Weil genau diese Transitionspläne, das ist das, was die Finanzwirtschaft einfordern wird von Unternehmen, wenn es um Finanzierung geht, wenn es auch um Versicherungsrisiken geht zum Beispiel, also auch Nachhaltigkeitsrisiken abzusichern, wird teurer sein, wenn ich keinen Transformationsplan für mein Business as usual Geschäftsmodell habe. Und das, was wir eben als Baum tun, das ist, dass wir ganz viele Veranstaltungen organisieren. Wir haben einmal im Jahr eine Jahrestagung, die 2 Tage lang dauert, die offen ist für Mitglieder und Nichtmitglieder. Und wir haben genauso offen für sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder alle 14 Tage einen Unternehmenstreff Nachhaltigkeit, den wir digital organisieren, wo wir wechselnde Themen behandeln. Und die verfassen wir immer so, dass es eben maximales Interesse abdeckt, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mitgliedschaft. Jetzt gerade heute hatten wir das Thema Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Bewertungsmethode. Und was bringt auch so ein Nachhaltigkeitspreis im Unternehmen? Was löst er aus an Motivation, diese öffentliche Belobigung etc.? Und genauso ist der Baumpreis einer. Wir zeichnen statt Unternehmen Personen aus, die auch als Agentinnen und Agenten in Unternehmen und Organisationen wirken und das Thema voranbringen und auch denen mal sozusagen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, du hast ja was vorangebracht, sei es im Unternehmen oder in der Wissenschaft oder im Medienbereich, was die Diskussion voranbringt, das motiviert einfach weiter, ne? Und da merken wir auch, dass es die Unternehmen, aber eben auch Organisationen anstachelt, besser zu werden, dran zu bleiben, auch an der Berichterstattung über mehrere Jahre und dann immer besser zu werden. Und wer eben völlig neu einsteigt in die Themen, denen ermöglichen wir auch über unsere digitale Plattform erstmal einfach nur zu konsumieren, zu diesen Veranstaltungen zu kommen, zuzuhören, reinzuwachsen sozusagen ins Thema und haben auch eine digitale Akademie gebaut, wo man auch teilweise kostenlose Einführungsformate sich reinziehen kann, um erstmal zu erfahren, warum ist jetzt nachhaltiges Wirtschaften ein Thema, warum ist sozusagen auch das Thema Interdependenz der verschiedenen Sphären, sei es Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, bis runter zur Finanzwirtschaft, warum ist das für mich ein Thema und wie schaffe ich auch den Einstieg? Und auf der anderen Seite haben wir dann auch Exzellenzformate, wo wir in sehr kleinen Kreisen teilweise sehr tiefgehend die Themen diskutieren, wie zum Beispiel einem Sustainability Leadership Forum, wo 15 Unternehmen zusammen ko-kreativ eine Agenda entwickeln über die Jahre und dann sich die wissenschaftliche Expertise dazu organisieren, um ein Thema über 2 Tage sich zu erarbeiten. Und da dringt dann auch nichts nach außen. Und das sind eben so ganz unterschiedliche Digitalformate und Präsenzformate, mit denen wir arbeiten und die eigentlich alle dazu dienen, die Grundlagenarbeit zu leisten, Verständnis zu schaffen, Akzeptanz zu schaffen und dann aber eben die Leute auch in Aktion zu versetzen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann macht es nicht wirklich Sinn, als Unternehmen einfach jetzt mit Nachhaltigkeit anzufangen, sondern es muss wirklich in der Philosophie oder in der Ausrichtung, in der Vision ja eigentlich verankert sein, dass es auch einen Stellenwert, was Thema Wertschätzung, was du ja auch gerade gesagt hast, hat. Habe ich das so richtig aufgenommen?
Naja, wie beantwortest du denn die Rückfrage, mit Nachhaltigkeit einfach anfangen? Wie funktioniert denn das? Also irgendwo muss man ja immer anfangen. Deswegen, wir gucken halt, was ist unternehmensindividuell der Ansatzpunkt und auch der Ausgangspunkt, von dem aus ein Unternehmen anfängt, sich mit den Themen zu beschäftigen. Mhm. Und dann eben zu schauen, so ein bisschen wie ein Wegweiser eigentlich, zu sagen, okay, du fängst jetzt über das Thema Berichterstattung an, weil du jetzt von der Ausweitung der Berichtspflichten zum Beispiel als Allernächstes betroffen bist, dann geh hier lang. Oder du hast noch gar keine Ahnung und bist noch skeptisch sozusagen, dann geh doch mal auf diese und jene Konferenz, die demnächst in deiner Region ist, auch aus der Mitgliedschaft zum Beispiel, weil wir machen ja gar nicht alles immer selbst auch als Baumgeschäftsstelle, sondern in dem Netzwerk der über 800 Mitglieder sind natürlich auch viele, die zum Beispiel regionale Plattformen bauen. Und da kann man natürlich auch ganz niedrigschwellig mal in Kontakt kommen und gucken, wie fühlt die Szene sich eigentlich an, ne? Also wie borniert oder offen sind die eigentlich auch mir gegenüber, wenn ich da mit meinen Fragen ankomme.
Mhm. Du hast gerade ein wichtiges Thema, finde ich, angesprochen, die Berichtspflicht, die ja ab 2025 für einige Unternehmen in Kraft tritt. Wie siehst du denn das oder ihr als Baum e.V., ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Weil ich habe mir ein paar Studien dazu angeschaut, dass ja unfassbar viele Leute oder eine Person fast ein halbes Jahr teilweise für so einen Bericht arbeitet und der leider kaum gelesen wird. Also siehst du die Berichtspflicht als ein sinnvolles Mittel, dass Unternehmen wirklich, wirklich effektiv nachhaltiger werden?
Da muss man noch mal sehen, wo die Berichtspflicht eigentlich herkommt. Und die rührt her vom Bilanzmodernisierungsgesetz aus dem Jahr 2007. Rechnen wir mal, wie viele Jahre das sind.
17, ja.
Aus 17 Jahren wurde im Handelsgesetzbuch formuliert, dass ökologische und soziale Leistungsindikatoren in den Lagebericht zu integrieren sind, insofern sie für das Verständnis der Lage des Konzerns von Belang sind.
Das hast du auswendig gesagt, das will ich nur an der Stelle hier erwähnen.
Ja, also die Paragraphen nagel mich nicht fest, aber ich glaube 289b und 315 im HGB. Müsste ich aber auch nochmal verifizieren. Falls mein Langzeitgedächtnis mich nicht trügt, das war im dritten Jahr meiner Berufstätigkeit, dass diese Regulierung kam. Und damals war es schon so, dass so verschiedene wirklich schlaue Menschen in der Szene gesagt haben, Frau Zwick, nee, damals noch Scherer, jetzt geht's ab. Jetzt kommt Nachhaltigkeit in den Mainstream. Jetzt kommt's in die Lageberichterstattung. Ich kann mich da an eine Birgit Ries erinnern von der Bertelsmann Stiftung, die damals eben auch das CSR-Programm der Bertelsmann Stiftung gemacht hat und die jetzt auch den Sustainability Transformation Monitor mit begleitet. Und was haben wir gehofft? Jetzt geht's los. Dann kam die Finanz- und Wirtschaftskrise. Da war klar, okay, war noch nicht implementiert. Und hinterher war auch so ein Stück weit die Hoffnung, jetzt geht's los, dass man eben nicht nur auf die Finanzkennzahlen schaut, sondern auf die Governance eines Unternehmens. Also ob die Grundregeln guter Unternehmensführung eine Rolle spielen. Wir erinnern uns an Wirecard, der Herr Masalek, der wurde jetzt am Roten Platz in Moskau gesichtet. Aha. Ökologische Kriterien, also nö, ne? Fehlanzeige, Bonuszahlungen wieder in diesem Short-Termism-Modus, also immer nur mit dem Blick auf die nächsten Quartalszahlen. Und da war schon ein Zeitpunkt, ich habe vorher beim Rat für nachhaltige Entwicklung gearbeitet, dass Investoren auf uns zugekommen sind damals und gesagt haben, warum kam denn das jetzt immer noch nicht im Finanzmarkt an? Und auf der anderen Seite kam genau die, du hast es erwähnt, die Best Practice Nachhaltigkeitsberichterstatter, die gesagt haben, die Berichte werden ja überhaupt nicht gelesen, außer von Studierenden, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein größeres Publikum. Und das sozusagen zusammenzuführen. Da steht das im Ergebnis der Deutsche Nachhaltigkeitskodex als freiwilliger Berichtsstandard, der aber eben auch ohne gesetzliche Zwinge in den Markt gebracht wurde. Die Berichtspflicht wurde trotzdem erforderlich, weil auch eine Non-Financial Reporting Directive, die ab 2017 dann ja rechtskräftig implementiert und anwendungspflichtig war, nicht für dieses Maß an sowohl zahlenmäßig, aber auch qualitativ Nachhaltigkeitsberichte geführt hat, die die EU-Kommission sich erhofft hat. Und deswegen kommt nun die weitere Konkretisierung und Ausweitung der Berichtspflichten, ein Absenken in der Unternehmensgröße auf die gängige KMU-Definition von 250 Mitarbeitenden. Das war auch in den Jahren 2004 etc., 14 etc., als die NFRD verhandelt wurde, schon in Diskussion. Da hat Deutschland damals erwirkt, dass die Mitarbeitendenzahl wieder auf 500 hochgesetzt wurde, damit man im ersten Schwung nicht so viele Unternehmen einbezieht. Wir haben da Wiedererkennungseffekte. Aber eben geliefert wurde eben trotzdem nicht. Und die Unternehmen waren, die Unternehmensberichte waren zu wenig vergleichbar und deswegen jetzt eben die weitere Konkretisierung mit der Corporate Sustainability Reporting Directive. Die Frage war, hilft die Berichtspflicht? Auf jeden Fall. Hm. Weil dann kümmert sich endlich der CFO zum Beispiel auch mal darum, was eigentlich im Lagebericht steht, was vorher über pädagogische Maßnahmen, das muss man einfach auch mal so sagen, über 17 Jahre nicht freiwillig aufgegriffen wurde. Und da gab es natürlich auch Gatekeeper, die Lehmschicht, die zwischen der EU-Kommission und den Unternehmen standen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Governance. Wie werden eigentlich Regulierungsinitiativen, wenn sie dann rechtskräftig sind, erklärt, erläutert und wie wird damit weitergearbeitet? Und das ist ein Thema, mit dem befasse ich mich auch wahnsinnig gern. Weil ich bin davon überzeugt, dass Berichtspflichten in den Unternehmen umgesetzt werden, nicht von einem nationalen Gesetzgeber und auch nicht von all jenen, die jetzt in Beratungsleistung zum Beispiel gehen und auch deswegen die Motivation, den Unternehmen selbst das Heft des Handelns in die Hand zu legen, dass sie selbst ein Mindestmaß an Verständnis haben und damit umgehen können.
Mhm, verstanden. Danke für deine Einordnung dazu dem Thema. Du hast auch nochmal jetzt ein wichtiges Thema, wie ich finde, angesprochen, und zwar das Thema Finanzen bzw. Invest. Gerade wenn man jetzt als Unternehmen einen Schritt in die Richtung macht, Nachhaltigkeit, was ja schön ist, hört man immer wieder, ja, das ist ja ein Rieseninvest, der erstmal kein Geld zurückbringt kurzfristig, worauf ja immer wieder, gerade wenn man Aktionäre anguckt, börsennotierte Unternehmen ja auch irgendwie aus sind. Was ist denn eure Erfahrung oder auch euer Feedback von Unternehmen? Sind die da sehr offen und sagen, nee, klar, wir machen den Invest, auch wenn der in 10, 15 oder 20 Jahren oder erstmal für die Erde gut ist und nicht zwingend, also im ersten Schritt fürs Unternehmen, im nächsten natürlich schon, aber im ersten Schritt nicht direkt Geld zurück oder Gewinn zurückbringt?
Also, naja, da muss man schon sagen, dass natürlich die Berichtspflicht den Invest aufzwingt. Deswegen gerade für die Unternehmen, die unmittelbar von der Berichtspflicht betroffen sind, stellt sich die Frage nicht mehr, ob machen wir das jetzt oder nicht, sondern es wird gemacht, weil es gemacht werden muss. Und die Unternehmen, die aber freiwillig sozusagen berichten, wenn man da genauer reinguckt, dann sind die so freiwillig oft gar nicht unterwegs, ne? Sondern die werden jetzt von Kapitalgebern, die bereits berichtspflichtig sind unter der Sustainable Finance Disclosure Regulation, schon nach Nachhaltigkeitsinformationen gefragt. Wie viel Freiwilligkeit ist da drin? Mhm. Oder wenn ein Mittelständler nicht berichtspflichtig von einem berichtspflichtigen Unternehmen auf zum Beispiel jetzt die Nachhaltigkeitsinformationen nach Corporate Sustainability Reporting Directive gefragt wird, weil die ihre Daten konsolidieren müssen in der Lieferkette. Auch da, wie freiwillig ist das eigentlich? Und da fühlen die sich natürlich zu Recht unter Druck gesetzt. Und das Invest, warum das Invest sich lohnt, das nochmal zu erklären, das ist jetzt genau die Aufgabe von NGOs und von anderen Kompetenzträgern, auch im Beratungsbereich, Umweltberatern rauf und runter, aber eben auch andere Kompetenznetzwerke, auch im Professional-Bereich. Ne? Also es unterhalten sich ja auch alle darüber, was löst es jetzt bei euch aus im Unternehmen? Und da ist natürlich cool, wenn dann die UmweltmanagerInnen da sind, die erklären, was auch der betriebswirtschaftliche Nutzen zum Beispiel ist, wenn die Investition getätigt wird. Und da hören wir eben sowohl Kosteneinsparungspotenziale, damit ja auch Profitsteigerungspotenziale und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, damit Mitarbeitermotivation zu steigern. Mhm. Wir haben Fachkräftemangel und das ist das, was auch laut Sustainability Transformation Monitor von Bertelsmann Stiftung und Partnern, Mercator und anderen so eine Kernerkenntnis war, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen die Haupttreiber sind für Transformation. Die, die schon da sind und die, die auch noch nicht da sind und die man gerne gewinnen würde. Deswegen, also auch da ist ein ganz konkreter betriebswirtschaftlicher Nutzen in der Investition. Und insofern, die Unternehmen, die wir haben, die sind natürlich erstmal schon immer die Positivauswahl, weil die finden schon den Weg zu Baum e.V. Ja, also das muss man ja auch erstmal kennen und wissen.
Ja.
Und die, die draußen sind und noch nicht da sind, das sind aber die, denen man es im Prinzip nochmal so ein bisschen mehr vor die Füße, glaube ich, tragen muss, damit sie dann das Tor auch schießen und sich da auch in Bewegung versetzen.
Wie siehst du da in dem Zusammenhang auch das Thema Greenwashing? Also siehst du das auch ein bisschen stärker quasi oder schwieriger, Greenwashing zu betreiben, wenn jetzt die Berichtspflicht da ist, oder ja, löst das eigentlich nicht das Problem?
Ich habe schon ein Problem mit dem Begriff, weil mein Empfinden ist, dass das Thema nachhaltiges Wirtschaften in all diesem Facettenreichtum noch so wenig bekannt ist und so wenig verstanden wird, dass es fast zu früh ist, schon wieder die Greenwashing-Keule rauszuholen. Weil wie viele Unternehmen gibt es, die nähern sich jetzt dem Thema und sind abgeschreckt, wenn ein Unternehmen, das ein Engagement zeigt, direkt schon wieder einen Rüffel bekommt, weil Bienenstock auf dem Fabrikgelände ist aber jetzt noch keine Nachhaltigkeitsstrategie und ist ja nur Symbolpolitik. Ja gut, aber vielleicht ist der Bienenstock auch die Einflugschneise dafür, dass man sich überhaupt mit den Themen Biodiversität zum Beispiel beschäftigt, was das an einem Unternehmensstandort eigentlich die für Bedingungen sind etc. und was man noch mehr tun kann, um auch Ökosysteme zu stabilisieren und damit Zeit zu gewinnen für die Anpassung an den Klimawandel. Und ich glaube, da brauchen wir auch nochmal eine Fairness in der Diskussion, weil ich vermute, dass viele Unternehmen eher unbewusst Greenwashing betreiben, weil sie einfach noch nicht genug wissen, um die Risiken, die in einer nicht hinreichend ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie liegen und eben in diesen Einzelmaßnahmen, die ich vorhin schon erwähnt habe, überhaupt zu entdecken und dann auch beseitigen zu können.
Mhm.
Es gibt auch so einen Begriff, den hat auch eine Mitarbeiterin von einem Baumunternehmen letztes Jahr in einem co-kreativen Arbeitsprozess bei T-Systems erwähnt. Die Frau ist Französin, ihr Name fällt mir jetzt nicht ein, sie arbeitet bei Airbus und sie sprach von unconscious greenwashing. Und das fand ich ziemlich interessant, weil sie eben auch von einer Regulierung in Frankreich erzählte, die genau da andockt, wie kann, und die aber mehr nochmal diesen unterstützenden kommunikativen Ansatz erklärt hat. Wie unterstützen wir jetzt Unternehmen darin, auch gar nicht in unconscious greenwashing reinzulaufen, sondern eben gleich in eine gute sozusagen Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung einzusteigen? Und da brauchen wir halt mehr als nur ausgefahrene Zeigefinger, die sagen, nee, das ist aber nicht hinreichend gut, nicht hinreichend ambitioniert, nicht hinreichend ganzheitlich.
Jetzt hast du schon gesagt, dass klar Unternehmen, die zu euch kommen oder bei euch auch im Netzwerk sind, natürlich auch eher die Vorreiter sind. Also die beschäftigen sich schon mit dem Thema. Du hast ja auch ein Riesennetzwerk und sprichst mit vielen Unternehmen. Da muss man jetzt auch keinen nennen, aber gibt es da auch Beispiele oder Fälle, wo du echt empört bist und denkst, dass Unternehmen mit dem Thema gar nichts am Hut haben wollen, sondern sagen, hey, komm, lass mich mit dem in Ruhe, ich muss gucken, wie ich Geld verdiene, jetzt ganz übertrieben gesagt. Oder hast du da eigentlich gar keine solchen Fälle in der Form mehr?
Oh, doch schon. Also ich denke mal, gerade die fossilen Branchen, all die Branchen, die von fossilen Energieträgern abhängen und die manchmal eben einzelne Projekte fahren, mit denen sie sich nachhaltiger darstellen wollen, als sie eigentlich sind, aber das den Kern ihres Geschäftsmodells nicht in Frage stellen. Da empöre ich mich. Und die Beharrungskräfte, die wir da eben in manchen Branchen sehen, die sind gewaltig. Und erstaunlich finde ich manchmal, wie offen in anderen Branchen dann tatsächlich auch zum Beispiel Suffizienzstrategien und Themen diskutiert werden. Auch was wird Klimawandel für einen Strukturwandel mit sich bringen, der sich dann auch auf diese fossilen Wertschöpfungsmodelle auswirken wird. Und da sind eben viele Unternehmen dann doch auch positive Überraschungen, dann wieder auf der anderen Seite zu denen, wo ich mich durchaus empöre. Und ja, da lohnt es sich einfach auch immer wieder zu gucken, ne, was steht in diesen Berichten drin, aber eben was steht vor allen Dingen dann auch in den Geschäftsberichten drin, wo die Cash-Cows sind. Und wird da die Nachhaltigkeitsfrage genauso gestellt wie in dem Marktsegment, der eindeutig öko sozusagen ist oder besonders fair? Und wenn da eben auch ein Geschäftsbereich nicht schrumpft und ein anderer aufgebaut wird, dann finde ich, ist die Glaubwürdigkeit sehr stark in Frage zu stellen. Und da ist die Empörung absolut angemessen. Doch, haben wir jetzt eben auch durch solche Ereignisse wie den Überfall Russlands in der Ukraine und kriegerische Auseinandersetzungen plötzlich einen Backlash für Nachhaltigkeit an den Kapitalmärkten. Wir sehen ja, dass nachhaltige Investments zurückgehen und die Investments in Rüstung zum Beispiel zunehmen und auch tatsächlich fossile Investitionen jetzt wieder solche Profite abwerfen, dass das offenbar wieder attraktiv zu sein scheint, da reinzugehen. Das heißt, wenn wir jetzt Nachhaltigkeitsmärkte entwickeln, dann ja eindeutig wieder leider gegen einen Trend.
Um es zum Positiven zu kehren, hast du auch ein Best, also ihr habt ja viele Best-Practice-Beispiele, ihr habt ja schon viel erreicht. Kannst du aber mal einen Fall, du musst Unternehmen natürlich auch nicht nennen, aber ein Best-Practice uns mitgeben, wo du sagst, hey, da hat auch der Baum e.V. echt super mit dem Unternehmen zusammengearbeitet und da kam wirklich was Tolles oder ist was Tolles auf die Straße gebracht worden. Das ist ja ein Ongoing-Prozess.
Ja, also ich nenne gerne Unternehmen beim Namen, weil eben wir haben ja auch über den Baumpreis einen Fundus an Personen, die wiederum für Unternehmen repräsentativ stehen, von denen ich tatsächlich auch begeistert bin. Und ich würde mal welche rausgreifen, jetzt gerade aus den 3 Jahren, in denen ich dabei bin. Wir haben letztes Jahr Dr. Daniela Büchel von der Rewe Group den Preis verliehen, die ich im Prinzip kenne, seit sie mit einer ganzen Mannschaft auf sämtlichen Nachhaltigkeitskonferenzen in den Jahren 2010 fortfolgende war und seither so konsequent ein Nachhaltigkeitsmanagement aufgebaut hat, dass sich auch ganz konkret in Projekten zeigt. So hat Rewe zum Beispiel, ich habe das neulich auch nochmal nachgeschaut, weil ich eine Studie wiederum von denen gelesen habe, den Kunststoffanteil in Verpackungen der Eigenmarken reduziert und zu 100% recyclingfähig gestaltet. Das ist so ein Pilot, den ich cool finde. Ja, dann haben die eine Kooperation mit dem NABU, machen einen NABU-Klimafonds, mit dem sie 9 Millionen Quadratmeter Blühstreifen in Deutschland angelegt und aufgewertet haben und 25 Millionen Euro in Moorrenaturierungsprojekte investiert haben. Und sie haben den ersten grünen Kredit für den Umbau landwirtschaftlicher Betriebe emittiert und der war innerhalb kürzester Zeit so schnell überzeichnet und es ist halt cool, weil es so ein Beispiel ist für das Zusammengehen einer unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategie eines Akteurs, der in einem Mainstream-Markt unterwegs ist, der aber über die Verknüpfung mit Sustainable Finance-Themen plötzlich nochmal seine Rolle ändert. Und darin liegt, glaube ich, die Zukunft, ne? Wenn auch ein, ich sage jetzt mal, wir haben auch einen Reinigungsbetrieb in der Mitgliedschaft, Wackler. Die haben über das Thema Ökologie bei Reinigungsarbeiten, haben sie zunächst Wasser- und Stromverbrauch reduziert und haben dann aber nochmal eine Tochter gegründet für das ganze Thema Klimabilanzierung und haben da auch einen neuen Geschäftsbereich aufgemacht. Den haben die sich vorher, glaube ich, so nicht vorgestellt, als sie nur überlegt haben, wie kommen wir denn weg von konventionellen Putzmitteln. Und mit Anna Jona hatten wir auch eine Preisträgerin. Wir haben ja heute Frauentag, deswegen stelle ich jetzt mal die Frauen hervor.
Genau, die Folge kommt ein bisschen später raus, aber heute ist Weltfrauentag, genau.
Die mit Wildling-Schuhe im Minimalschuhkonzept vertreibt. Und die hat ja das elterliche, die Schuhfabrik übernommen der Eltern und hat da im Prinzip jetzt auch europäische Fertigungsketten wieder aufgebaut, die komplett weg waren und machen da sehr viel regionales Sourcing, also holen auch Hanf aus Brandenburg zum Beispiel und aus Frankreich und lässt in Portugal nähen. Das sind dann auch so regionale Wertschöpfungsketten, wo wir wissen, dass die EU-Kommission genau solche Märkte stärken will über eine Berichtspflicht. Und das ist halt cool, wenn das diese Entsprechung findet in solchen einzelnen Unternehmerbeispielen. Wildling hat auch noch sehr, sehr viel Homeoffice-Anteil in der Fertigung, obwohl das ein produzierendes Unternehmen ist und ist damit natürlich auch ein super Beispiel dafür, wo man sagen muss, gegenüber der Presencing-Kultur und dem, was wir jetzt wieder hören, dass die Produktivität ja gesunken ist im Homeoffice, es gibt auch die anderen Beispiele, die dann eben auch eine Inklusivität mit sich bringen, dass eben die Leute auch unter ganz unterschiedlichen familiären Bedingungen weiter arbeiten können und damit auch noch ein modernes, zirkuläres Geschäftsmodell unterstützen. Ist doch klasse.
Absolut, ja. Schöne Beispiele, die du genannt hast. Vielen Dank dafür. Wir kommen zu den letzten Fragen. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, auch eingangs erwähnt, dass einzelne Personen natürlich nicht den Impact haben, wie es jetzt die Politik oder Unternehmen haben. Wen siehst du denn jetzt konkret gefordert? Wer muss denn hier wirklich Gas geben, damit eine große Änderung stattfinden kann?
Wer muss sich verändern? Wer muss Gas geben, damit sich was verändert? In erster Linie die Politik. Also wir hören auch aus der Wirtschaft, dass sie einfach selber schon das Gefühl hat, weiter zu sein als die Politik häufig. Und da würde ich mir einfach noch mehr direkte Dialoge auch von Politikerinnen und Politikern mit Unternehmerinnen und Unternehmern wünschen, statt mit Lobbyisten. Also schließt mich ehrlich gesagt mit ein. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Unternehmen selbst am allerbesten transportieren können, was sie brauchen. Und was sie brauchen, das höre ich auch bei uns im Beirat Unternehmen, weniger widersprüchliche Regulierung, mehr Eindeutigkeit und Klarheit, weil das letzten Endes auch die Planungssicherheit organisiert, die Unternehmen, aber auch Investoren brauchen, um die Investments, von denen wir ein bisschen früher gesprochen haben, in diesem Podcast tätigen zu können. Weil das sind gewaltige Investitionen, die jetzt im Zuge der Transformation erforderlich werden. Die EU-Kommission hat ja mal gesagt, dass zum Erreichen der globalen Nachhaltigkeitsziele im Wirtschaftsraum Europa 180 Milliarden Euro pro Jahr erforderlich würden. Das ist die Geschäftsopportunität, das ist aber auch die Finanzierungsnotwendigkeit, wenn wir unsere öffentlichen Infrastrukturen zum Beispiel anschauen, sei es Stadtwerke, Energieversorger, Mobilitätsinfrastruktur, Gebäude, Immobilien, wo ich ganz oft das Gefühl habe, wir rechnen uns unser Vermögen immer noch so ein bisschen schön. Und es gab jetzt diese Woche gerade eine ganz schreckliche Meldung aus den USA, wo erhoben wurde, wie groß das Risiko der finanziellen Entwertung des Immobilienbestands in Amerika ist. Und Ähnliches haben wir auch aus Großbritannien schon gehört, dass das eben signifikant irgendwo zwischen 45% USA und 70% Großbritannien sich bewegt. Und in Deutschland führen wir diese Diskussion in dieser Ernsthaftigkeit noch gar nicht. Und da wünsche ich mir auch, das ist dann die zweite Gruppe, die sich bewegen sollte, mehr cross-sektorale Dialoge, Wissenschaft, dann die Branchenverbände, die ja, glaube ich, zu weiten Teilen die Problemlage eigentlich schon erkannt haben, aber noch zu wenig einen Plan haben, wie sie jetzt auf diese veränderten Bedingungen reagieren. Da in den Dialog zu treten, was bedeutet jetzt ein Klimawandel, was bedeuten ökologische Veränderungen für das Geschäftsmodell unserer Mitglieder, das selbst zu durchdringen, zu bearbeiten und dann auch auf der Grundlage wieder in den Dialog mit der Politik zu treten. Wie schaffen wir auch den Transitionsplan sozusagen für unsere Art der Politikgestaltung? Das wäre ja dringend erforderlich, um auch diese Blockaden zu lösen, weil gerade in der Backlash-Debatte der letzten Wochen fand ich es schon verheerend, wie teilweise dann auch in alte Verhaltensmuster im Lobbying zurückgefallen wird und eigentlich die konstruktiv diese Themen lösen wollen, wieder ausgebremst werden oder als naiv betitelt werden, was ich absolut für unangemessen finde, weil es einfach der Größe der Aufgabe nicht angemessen ist. Und es ist nicht nur unser Überleben zu sichern, sondern eben auch Prosperität, Frieden, Bewahrung der Schöpfung auf dieser Erde irgendwie voranzubringen. Und das klingt zwar immer sehr nach Blümchen, aber ich glaube, wenn die Extremwetterereignisse steigen, dann wird genau dieses sehr grundlegende menschliche Bedürfnis nach Sicherheit sich auch wieder Bahn brechen und noch existenzieller auf der Agenda erscheinen.
Danke dir, Yvonne, für das tolle Gespräch. Und das war sie auch schon, die 10. Folge des CO2 Removal Podcast von TRIO. Ja, und Projekte wie die von TRIO, die sind nicht nur ein echter Gamechanger im Kampf gegen den Klimawandel, sondern passen auch perfekt in die Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen, vielleicht sogar auch in die von eurem Unternehmen, wenn ihr gerade zuhört oder jetzt gerade überlegt, mit TRIO ein Projekt zu starten und natürlich auch noch mehr zu dem Gespräch mit Yvonne und dem Baum e.V. erfahren wollt, dann findet ihr alles Wichtige unten in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.